Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Dinge bewegen, ohne sie zu berühren, nur mit Hilfe von Schallwellen. Wie das funktioniert und was man damit so alles anstellen kann, das klären wir heute in der Sendung. Außerdem geht's um Afrika als Wiege der Menschheit. Wie und wann sich die Menschen von dort aus über die Welt ausgebreitet haben, das ist nämlich noch immer nicht abschließend geklärt. Im Gegenteil, es wird sogar immer komplizierter. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Zunächst aber geht es bei uns um Wölfe. Lange Zeit gab es die in Deutschland nicht mehr, aber seit ein paar Jahren sind sie zurück. Etwa 100 Paare und Rudel gibt es in Deutschland, Tendenz steigend. Vor allem in der Lausitz, also in Sachsen und Brandenburg, dort ist der Umgang mit den Tieren auch ein Thema im Wahlkampf. Denn viele Menschen haben Angst vor den Raubtieren, Schäfer und andere Halter von Nutztieren zum Beispiel. Gerade hat das Kabinett einen Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze gebilligt. Und dieser Entwurf sieht vor, Wölfe zum Abschuss freizugeben, allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn sie schon Nutztiere gerissen haben. Aber ist das wirklich eine gute Idee oder welche anderen Maßnahmen wären sinnvoll? Ein Forscherteam hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Mit dabei war Marco Heurich. Er ist Wildtierökologe an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Und ihn habe ich gefragt, was er denn von dem Vorschlag hält, Wölfe unter bestimmten Bedingungen zum Abschuss freizugeben.
Gut, grundsätzlich sind die Wölfe ja streng geschützt. Zum einen nach dem europäischen Naturschutzrecht, zum anderen auch nach dem deutschen Naturschutzrecht. Und das setzt voraus, dass zunächst erstmal alle Maßnahmen getroffen werden, dass eben keine Wölfe geschossen werden müssen. Das heißt, ich muss quasi die Herden, die Ziegen und die Schafherden vor allem, die muss ich schützen. Das kann ich mit Elektrozäunen machen. Das kann ich mit Hilfe von Herdenschutzhunden machen, die die Schafherde gegen Wölfe verteidigen. Und diese Maßnahmen führen in der Regel auch dazu, dass keine Schäden mehr auftreten.
Jetzt haben Sie gerade die Zäune schon angesprochen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder die Zäune um die Wolfsrudel herum machen oder um die Schafe. Was wäre da besser?
Ja. Also das ist quasi, das eine ist eine hypothetische Möglichkeit, weil man das eben in Afrika zum Beispiel einsetzt. Da gibt es ja dann wirklich gefährliche Tiere, Löwen, Hyänen, Leoparden. Und da werden große Schutzgebiete, gerade im südlichen Afrika, die werden eingezäunt, wie der Krüger-Nationalpark oder der Kalahari-Transfrontier-Nationalpark. Aber diese Schutzgebiete, die sind so groß wie Hessen. Und das ist natürlich keine Option für Europa. So ein großes Gebiet findet man hier gar nicht. Und so einen großen Zaun hier aufzustellen, das wird auch gar keine Akzeptanz haben. Und deshalb kommt für uns nur eben diese Lösung in Betracht, dass man quasi die Nutztiere wegsperrt, sodass der Wolf eben diese Tiere nicht angreift und nicht erbeutet. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist es auch, die nötigen natürlichen Beutetiere vorzuhalten. Das ist zwar überall, also in den meisten Bereichen von Deutschland ist das gegeben, aber in anderen europäischen Ländern nicht unbedingt. Denn wenn die Wölfe keine Wildtiere wie Rehe oder Hirsche haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass sie Haustiere fressen.
Aber sind Haustiere und Nutztiere wie Schafe nicht ohnehin leichtere Beute als so ein Wildtier?
Sie sind leichtere Beute, aber die Erfahrungen zeigen, da gibt es einige Studien, die wir uns auch angeschaut haben, dass da, wo ausreichend Wildtiere vorhanden sind, dass die Wölfe zunächst erstmal die Wildtiere fressen und menschliche Strukturen und auch Weiden erstmal meiden.
Wäre auch das noch ein möglicher Ansatzpunkt, dass man versucht, die Wölfe so zu erziehen oder zu konditionieren, dass sie Menschen meiden?
Genau, das ist ein Vorschlag, den wir gemacht haben. Das ist bislang noch wenig erforscht, aber es gibt eben diese Hypothese, beziehungsweise auch in anderen Arten ist das schon getestet, der Landscape of Fear, also die Landschaft der Angst. Wenn Tiere beispielsweise mit Knallkörpern, mit Gummigeschossen und anderen Mitteln konditioniert werden, negativ konditioniert werden, dann meiden sie diese Bereiche. Und da gibt es einen Nationalpark, den Yellowstone-Nationalpark, die setzen das schon erfolgreich ein, quasi um eben ihre Besucher und die Wölfe auch zu trennen. Weil es kommt natürlich oft dazu, dass Besucher sich den Wölfen nähern, um ein schönes Video zu drehen. Es kommt dazu, dass Besucher eben Wölfe füttern. Und wenn man erstmal einen Wolf gefüttert hat, dann kommt der Wolf am nächsten Tag wieder, will wieder gefüttert werden. Und da setzt die Nationalparkverwaltung eben auch ein, um Menschen und Wolf quasi auf der kleinen Skala zu trennen. Also erstens die Menschen zu erziehen, dass sie Abstand zu den Tieren halten, dass sie sich eben nicht zum Fotografieren nähern. Und bei den Wölfen auch, dass wenn sich die Wölfe nähern, dass die natürlich dann auch mal von den Rangern im Nationalpark dann mal ein Gummigeschoss abkriegen. Und deshalb dann einfach diese Trennung da ist. Und erst wenn diese Maßnahmen alle nicht funktionieren, dann kommt der Abschuss. Und der ist auch nach der jetzigen Rechtslage ist der auch möglich.
Also beide sollten nach Möglichkeit ihr Verhalten ändern, sagen Sie, sowohl die Wölfe als auch die Menschen. Das ist ja auch das, was der Entwurf von Svenja Schulze vorsieht, dass eben Füttern oder das Anlocken von Wölfen dann verboten ist. Das wäre dann also sinnvoll aus Ihrer Sicht.
Genau, das ist die wichtigste Maßnahme. Ja, viele denken ja, Wölfe sind gefährlich, auch für uns Menschen. Das hat aber auch die Erfahrung jetzt der letzten Jahre gezeigt. Wir haben ja seit 2000 haben wir Wölfe in Deutschland, mittlerweile eben 100 Rudel und Paare. Und trotzdem ist noch nie ein Mensch von einem Wolf angefallen worden. Das heißt, Wölfe sind insgesamt vorsichtig, meiden eher den Menschen. Aber gefährlich wird es dann, wenn man anfängt, die Tiere zu füttern oder wenn es in der Nähe von Menschen Nahrungsquellen gibt, sodass die Wölfe lernen, Menschen oder Häuser, bewohnte Häuser mit Nahrung in Verbindung zu bringen. Dann wird es gefährlich. Und deshalb ist es auch nur konsequent und extrem wichtig, dass Wölfe nicht gefüttert werden dürfen.
Jetzt muss ja die echte Gefahr durch Wölfe nicht unbedingt der wahrgenommenen Gefahr entsprechen, die die Menschen haben. Das steht ja auch so in Ihrer Studie. Zugleich aber steht da, man sollte die wahrgenommene Gefahr, also die Angst der Leute, auch ernst nehmen. Warum eigentlich?
Genau, es reicht ja nicht zu sagen, es gab in den letzten 50 Jahren 4 Angriffe von gesunden Wölfen auf Menschen in Europa, sondern es besteht ja eine Angst. Und gegen diese Angst reicht es auch nicht einfach nur zu sagen, wir haben in Deutschland 300.000 Verkehrsunfälle, sondern man muss diese Angst ernst nehmen und auch die Menschen mitnehmen. Das heißt, der Wolf ist was ganz Neues. Wir kennen den Wolf aus Märchen. Der Wolf, so sagen wir, der hat einen großen kulturellen Rucksack. Das heißt, der ist befrachtet mit Märchen, mit Mythen, mit Werwölfen, mit Filmen. Und viele Menschen haben dann Angst, kann ich noch in den Wald gehen? Wie gefährlich ist es? Frisst der Wolf meine Kinder? Und diese ganzen Ängste muss man natürlich ernst nehmen. Auch wenn jetzt die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass diese Ängste unbegründet sind. Trotzdem müssen Menschen erst die Erfahrung machen und müssen lernen, mit dem Wolf zu leben.
Sie haben sich jetzt in der Studie verschiedene Maßnahmen angeschaut, die man ergreifen könnte. Sie haben auch in verschiedene Länder geschaut, was dort getan wird bei großen Raubtieren. Unterm Strich, was ist jetzt Ihre Schlussfolgerung aus all dem? Was sollte der Gesetzgeber tun?
Ja, die wesentliche Schlussfolgerung ist eben, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen und natürlich auch die durch die Rückkehr der großen Beutegreifer am stärksten betroffen werden, die zu unterstützen. Das heißt nämlich, die extensiv wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe, die müssen unterstützt werden. Für die Kosten, die entstehen, muss aufgekommen werden und es muss ein intensives Wolfsmanagement aufgebaut werden. Das kostet auch Geld, das kostet Personal, es müssen Spezialisten vorhanden sein. Und wenn eben alle Maßnahmen getroffen wurden und trotzdem sich Wölfe, ich sage jetzt mal, daneben verhalten, nicht so verhalten, wie wir uns das wünschen, die verhaltensauffällig gegenüber Menschen sind, dann müssen diese Tiere dann auch letztendlich konsequent entnommen werden.
Und entnommen werden heißt?
Entnommen heißt letztendlich geschossen werden. Das ist quasi die schöne Formulierung dafür, weil jetzt das Tier quasi zu fangen und irgendwo ins Gehege zu stecken, das wäre natürlich auch aus Tierschutzsicht letztendlich eine Qual für einen wildlebenden Wolf.
Marco Heurig ist Wildtierökologe an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Wir haben darüber gesprochen, wie Mensch und Wolf in Deutschland zusammenleben könnten. Als letztes Mittel, sagt er, käme auch ein Abschuss in Frage. Afrika ist die Wiege der Menschheit. Diesen Satz hört man ja oft. Und ungefähr so heißt auch eine interdisziplinäre Tagung, die gerade im schwedischen Uppsala stattfindet. Africa, the Cradle of Human Diversity, die Wiege der menschlichen Vielfalt also. Dass die frühen Menschen aus Afrika stammen, darüber sind sich die Experten ziemlich einig. Wie das Ganze ablief, das ist viel weniger klar. Und je mehr die Experten darüber herausfinden, desto mehr wird deutlich, es ist doch alles noch viel komplizierter als bisher angenommen. Michael Stang mit den Einzelheiten.
Kaum eine Forschungsrichtung ist derart von Widersprüchen geprägt wie die menschliche Evolution. Zwar gibt es neben Fossilienfunden mittlerweile auch viele genetische Modelle dazu, wann und wie einige Menschen vor rund 100.000 Jahren den afrikanischen Kontinent verließen. Aber hier fangen die Fehler schon an, moniert Mark Thomas vom University College London.
Viele Studien gehen davon aus, dass es nur einen einzigen Ursprung für den Auszug aus Afrika gegeben hat und, noch wichtiger, auch nur einen Ursprung der menschlichen Linie.
Diese Theorie hätte bis in die 1970er Jahre noch funktioniert, aber die heute zur Verfügung stehenden Daten gäben eine solche Annahme nicht mehr her.
Menschen leben einfach nicht in perfekt gemischten Populationen. Es gibt immer Gruppierungen. Wenn Genetiker eine Aufspaltung einer Gruppe annehmen, dann berechnen sie in ihren Modellen danach zwei Gruppen. Das gibt es in der Realität aber nicht. Das war und ist alles viel komplizierter. Das zeigen auch Daten aus der Ökologie und Paläoklimatologie. Eine einfache Aufspaltung einer Population ist irreführend, weil das Modell falsch ist.
Mark Thomas hat in den vergangenen Jahren versucht, im Computer Modelle zu simulieren, die die Komplexität früher Populationen in Afrika widerspiegeln. Dabei flossen verschiedene Daten ein, etwa Veränderungen in der menschlichen Anatomie, genetische Daten, Klimaveränderungen oder auch die Entwicklung bestimmter Werkzeuge. Das Ergebnis? Ein genetisches, ökologisches und kulturelles Patchwork. Eine einfache Erklärung, wann und wo Menschen sich wie entwickelten und wie oft sie Afrika verließen oder auch nicht, die gibt es nicht.
Einfache Modelle konzentrieren sich nur auf einen Punkt und stimmen nie. Heute haben wir mehr und bessere Daten und können komplexe Modelle postulieren. Es ist aber nicht so, dass Chris Stringer irgendetwas Falsches behauptet hat.
Chris Stringer vom Naturhistorischen Museum in London ist der Begründer der Out-of-Africa-Theorie, wonach der Homo sapiens seinen Ursprung in Afrika hatte und sich dessen Nachkommen in einer großen Auswanderungswelle von dort aus über die ganze Welt ausbreiteten. Der Paläoanthropologe musste, wie er selber zugibt, immer wieder umdenken.
Lange galt die Überlegung, dass wir die Menschwerdung als einfache und geradlinige Entwicklung beschreiben können. Also, dass wir alle Fossilien in einer Reihe von alt nach neu hinlegen und das passt dann. Aber jetzt erst nähern wir uns langsam an die tatsächliche Geschichte der Menschheit an und das ist alles wesentlich komplizierter, ein Schlängelpfad.
It is a winding path. Das betrifft nicht nur die Fossilien, das gilt für die Entwicklung der Werkzeuge genauso wie für die Modelle der Populationsgenetik. Es habe nie eine Art von Modernisierung gegeben, die gleichzeitig den ganzen afrikanischen Kontinent erfasst habe, so Mark Thomas. Sein Ziel für die Tagung in Uppsala sei daher auch, eine Art Metapopulationsmodell zu fordern, in das die Erkenntnisse aller Disziplinen hineinpassen und ein stimmiges Bild liefern. Fest steht bisher nur, die ältesten Belege für Homo sapiens stammen aus Nordafrika und sind rund 300.000 Jahre alt. Die Wiege der modernen Menschheit stand also in Afrika. Die ältesten bislang bekannten Nachweise von Vertretern unserer Art außerhalb Afrikas wurden auf der arabischen Halbinsel gefunden und auf ein Alter von 85.000 Jahren datiert. Wann und wie genau die großen Wanderungsbewegungen innerhalb und außerhalb Afrikas abliefen, darüber herrscht weiter große Uneinigkeit.
Michael Stang über die komplizierte Geschichte der Menschheit. Welche Kraft Schallwellen haben, das spürt man, wenn man mal bei basslastiger Musik die Boxen voll aufdreht. Wenn man dann nah an den Lautsprecher herangeht, dann spürt man, wie die Luft sich durch die Schallwellen bewegt. Ingenieure der Universität Bristol haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, die Kraft der Töne auch für medizinische Zwecke einzusetzen. Das funktioniert über miniaturisierte Lautsprecher. Mit Schallwellen kann man dann winzige Objekte anheben und bewegen. Ärzte könnten die Technik in Zukunft benutzen, zum Beispiel um innere Verletzungen zu behandeln oder um Medikamente gezielt an den richtigen Wirkort im Körper zu befördern. Anneke Meyer berichtet.
Bruce Drinkwater ist auf der Suche nach Wasser.
Okay, well, usually we've got some red-dyed liquid here, but which looks a bit cooler, but we'll just have to use ordinary water.
Er findet schließlich ein kleines Fläschchen, zieht eine Pipette auf und hält ihr Ende in etwas, das an zwei übereinander montierte Müslischüsseln erinnert. Vorsichtig formt er einen Tropfen. Eigentlich soll das Wasser jetzt in der Luft schweben.
Oops.
Tut es aber nicht.
We might need a bit more power.
Was fehlt, ist nicht die Psi-Kraft, sondern Lautstärke. Bruce Drinkwater zeigt auf die Müslischüsseln.
Hier auf dem Tisch vor uns stehen verschiedene akustische Manipulatoren. Sie bringen Dinge durch den Impuls von Schallwellen zum Schweben. Dieses hier ist ein kleiner Manipulator. Wir nennen ihn Tiny Lev. Sie haben alle Namen. Und das hier ist Huge Lev, also Riesen Lev. Naja, eigentlich ist er nicht wirklich riesig, aber er gehört zu den größeren, die wir gebaut haben.
Jeder, der schon einmal auf einem Konzert neben einer Bassbox gestanden hat, weiß, dass Töne physische Kräfte ausüben können. An seinem Lehrstuhl an der Universität Bristol in England erforscht Bruce Drinkwater, wie man diese Kraft benutzen kann, um Dinge zu bewegen, ohne sie anzufassen. Die Schüsseln, in die der Ingenieur das Wasser tropfen lässt, sind aus zahlreichen kleinen Ultraschalllautsprechern gemacht. In der Mitte der Halbkugeln treffen die für menschliche Ohren nicht hörbaren Schallwellen aufeinander. Sie bilden eine stehende Welle, an deren Knotenpunkten Gegenstände eingefangen und so zum Schweben gebracht werden. Zumindest, wenn der Schallpegel hoch genug ist. Bruce Drinkwater begibt sich wieder auf die Suche, diesmal nach einem Kabel, mit dem sich die Stromzufuhr und damit indirekt die Lautstärke variieren lässt.
Okay, so we're on here, so we can turn up the voltage here. So hopefully now we should have enough power.
Beim zweiten Versuch wird der Wassertropfen wie von unsichtbarer Hand von der Pipettenspitze gezogen und bleibt mitten in der Luft hängen.
There's a beautiful big droplet that we've got there.
Bruce Drinkwater spielt am Stromregler. Der Wassertropfen wird von den stärker werdenden Schallwellen verformt.
Let me turn up the power, the voltage. Goes into almost a disc-like shape.
Er wird immer flacher.
And there's like a critical point reaching somewhere here where there, wow, we start to atomize it.
Bis er in viele kleine Tröpfchen zerplatzt, die wie auf einer Perlenschnur aufgezogen zwischen den Lautsprecherschalen schweben. An jedem Knotenpunkt der stehenden Welle ein Tröpfchen. Hübsch. Und mit ausgefeilteren Ultraschallmanipulatoren ließen sich auch ganz andere Dinge bewegen, erklärt der Ingenieur.
Natürlich fände ich es toll, Menschen schweben zu lassen. Aber ich denke, die wirklich wichtigen Anwendungsbereiche finden sich für die ganz, ganz kleinen Objekte, Zellen oder Mikroorganismen zum Beispiel. Im Moment können wir solch kleine Objekte durchs Mikroskop nur beobachten. Mit Ultraschalltechnik wäre es tatsächlich möglich, diese winzigen Dinge anzufassen und gezielt zu bewegen.
Ein Stück den Gang runter öffnet Bruce Drinkwater die Tür zu einem kleinen Raum ohne Fenster und ohne Klimaanlage.
Hier haben wir den ausgereiftesten unserer Manipulatoren. Wir machen die Experimente mit ihm hier drinnen, weil wir sehr genau arbeiten und messen wollen. Hier ist es leise und es gibt keinen Luftstrom.
In der Mitte steht ein großer Tisch mit jeder Menge Technik darauf. Dünne, bunte Kabel, kleine Lautsprecher, Computer.
The manipulator in this case.
Dieser Manipulator ähnelt TinyLav und HugeLav, die wir gerade gesehen haben. Der Unterschied ist, dass wir hier jeden einzelnen Lautsprecher individuell kontrollieren können. Dadurch können wir alle möglichen Schallmuster erzeugen und sie verformen, um Objekte genau dorthin zu bewegen, wo wir sie haben wollen, und zwar in Echtzeit.
Bis zu 25 Objekte gleichzeitig kann der Manipulator unabhängig voneinander in der Schwebe halten. Ein Algorithmus berechnet dafür exakt, wie der Schall aus jedem einzelnen Lautsprecher verändert werden muss. Bis vor kurzem ging das nur für vorab festgelegte Bewegungsmuster. Der neue Algorithmus ist so schnell, dass die Bewegungsmuster jederzeit flexibel sind.
It's a kind of a completely new capability.
Wir haben damit ganz neue Möglichkeiten. Es ist, als hätte man unsichtbare Roboterhände. Es sieht aus wie Magie, ist aber Ultraschall. Diese unsichtbaren Hände können sogar den Körper durchdringen und in den Menschen reinfassen. Das kann kein echter Roboter.
No physical robot can do anything like that.
Kollegen vom Imperial College haben die unsichtbaren Ultraschallhände schon benutzt, um die Zucht von künstlichem Gewebe zu optimieren. Perspektivisch könnte die Technik auch verwendet werden, um etwa innere Verletzungen zu vernähen oder Medikamente gezielt an ihren Wirkort zu befördern. Deutlich schneller könnte die Technik praktische Anwendung in der Industrie finden. Unterschiedliche Firmen haben bereits Interesse angemeldet. Im Großraumlabor sieht Bruce Drinkwater sich noch einmal die Perlenkette aus Wassertropfen an, die immer noch in TinyLav schwebt.
There we go. So, the professor managed to do an experiment.
Er grinst zufrieden, bevor er den Strom abstellt und die Tropfen zu Boden fallen.
Anneke Meyer war das, darüber, wie man mit Schallwellen Objekte bewegen kann. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas.
Französische Forscher haben einen riesigen Unterwasservulkan entdeckt. Und zwar in der Nähe des Komoren-Archipels im Indischen Ozean zwischen Afrika und Madagaskar. Innerhalb von nur 6 Monaten soll der Berg von dort, vom Meeresgrund in 3000 Meter Wassertiefe, zu einer Höhe von 800 Metern und einem Durchmesser von 5 Kilometern angewachsen sein. Das berichtet das Fachmagazin Science. Einwohner der Komoren hatten schon länger bemerkt, dass im Umfeld der Inseln etwas vor sich geht. Seit Mitte 2018 waren dort immer wieder leichte Erdbeben zu spüren, die die Bevölkerung verunsicherten. Deshalb machten sich Forscher unter anderem des Pariser Instituts für Geophysik auf die Suche nach der Ursache. Sie kartierten mit Sonarmessungen den Meeresboden. Dabei stießen sie auf den neuen Unterwasservulkan.
Zucker hält Impfstoffe frisch.
Forscher der McMaster University haben eine Methode entwickelt, mit der sich Impfstoffe über Wochen hinweg auch ohne Kühlung sicher lagern und transportieren lassen. Sie kapseln die Wirkstoffe in ein spezielles Gel aus den Zuckermolekülen Pululan und Trehalose ein. Wenn die Zuckerlösung eintrocknet und kristallisiert, bleiben die Impfstoffe im Zuckermantel vor Umwelteinflüssen geschützt. Tests an Mäusen mit Impfstoffen gegen Influenza und Herpes-Simplex-Viren zeigten, dass diese auch nach achtwöchiger Zuckerlagerung bei 40 Grad Celsius noch die geforderte Immunantwort hervorriefen. Das Verfahren könnte Impfkampagnen in entlegenen Weltregionen erleichtern. In vielen Gebieten Afrikas fällt es immer noch schwer, eine kontinuierliche Kühlkette zu garantieren. Um die Impfstoffe verabreichen zu können, müssen die Zuckerkapseln nur in etwas Wasser aufgelöst werden.
Traditionelle Stellnetzfischerei ist nicht nachhaltig.
Wenn es um die negativen Auswirkungen der Fischerei auf die marinen Ökosysteme geht, stehen in der Regel die industriellen Fangmethoden im Fokus. Eine Studie im Fachmagazin Nature Communications zeigt jetzt allerdings, auch ganz traditionelle Verfahren können sehr problematisch sein. Die Forscher untersuchten die Stellnetzfischerei, wie sie von der lokalen Bevölkerung an der Küste vieler tropischer Regionen, etwa in Afrika und Asien, praktiziert wird. Dabei werden zwischen Pfähle aus Mangrovenbäumen hunderte Meter lange Netze gehängt. Die Wissenschaftler werteten Fangdaten aus über 15 Jahren aus. Das Ergebnis: die Netze wirken sehr unselektiv, fangen häufig auch Jungfische, was zum Einbruch der Bestandszahlen führt.
Das Anthropozän nimmt eine weitere Hürde.
Seit Jahren diskutieren Forscher darüber, ob die nachweisbar bleibenden Auswirkungen des modernen Menschen auf die Umwelt es rechtfertigen, offiziell ein neues geologisches Zeitalter auszurufen, das Anthropozän. Jetzt hat ein einflussreiches Gremium von Wissenschaftlern eine wichtige Entscheidung auf dem Weg dorthin getroffen. 29 von 34 Mitgliedern der sogenannten Anthropocene Working Group, kurz AWG, stimmten dafür. Bis 2021 will die AWG nun bei der zuständigen Internationalen Stratigraphischen Kommission einen entsprechenden offiziellen Vorschlag einreichen. Der Beginn des Anthropozäns soll dann auf Mitte des 20. Jahrhunderts datiert werden.
Jeder kann zum Mars reisen.
Zumindest symbolisch, indem der eigene Name in digitaler Form zum roten Planeten fliegt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat jetzt eine entsprechende Aktion gestartet. Auf einer Website kann jedermann noch bis September seinen Vor- und Nachnamen eintragen. Die Namen werden dann auf einem Mikrochip gespeichert, der im Juli 2020 mit dem nächsten Mars Rover starten soll. Jeder Teilnehmer erhält einen virtuellen Boarding Pass für den Marsflug zum Ausdrucken.
Sternzeit. 22. Mai. Snoopy fast auf dem Mond. Heute Abend vor 50 Jahren sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet, zumindest beinahe. Thomas Stafford und Eugene Cernan näherten sich der staubigen Landschaft bis auf 15 Kilometer. Bei der Mission von Apollo 10 wurde bis auf die Landung ein kompletter Flug zum Mond durchgespielt. In der Umlaufbahn um unseren Trabanten koppelte die Landefähre Snoopy vom Kommandomodul Charlie Brown ab. Die Raumschiffe trugen Namen aus den Peanuts-Comics. Die beiden Astronauten in der Landefähre schwebten über der Mondoberfläche, nahmen Bilder der für Apollo 11 geplanten Landestelle im Meer der Ruhe auf und erprobten das Bodenradar. Währenddessen kreiste der legendäre John Young im Kommandomodul 8 Stunden lang als erster Mensch allein um den Mond. Beim Wiederaufstieg zum Kommandomodul gab es erhebliche technische Probleme. Die automatische Steuerung fiel aus und die Landefähre begann zu taumeln. Der Funkverkehr mit dem Kontrollzentrum in Houston wurde live übertragen. Somit konnte jeder hören, dass die Besatzung in dieser bedrohlichen Situation häufig derb geflucht hat. Das berühmte Sch-Wort ist viele Male gefallen. Einige Klugheißer haben das hinterher kritisiert, als ob Astronauten in Lebensgefahr sich den Regeln gepflegter Konversation beugen müssten. Ob aufgrund der Schimpfwörter oder nicht, Snoopy dockte schließlich wieder an Charlie Brown an und 4 Tage später war die Besatzung zurück auf der Erde. Mit dem Erfolg von Apollo 10 war der Weg frei für die erste Landung auf dem Mond 2 Monate später.
Rund 40 Milliarden Euro sollen für den Kohleausstieg fließen. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Mehr dazu gleich im Anschluss in Wirtschaft und Gesellschaft mit Günter Hetzke. Und das war's für heute von uns bei Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Danke fürs Zuhören.